Würdest du dir eine Creme ins Gesicht schmieren, wenn sie leicht bräunlich wäre?
Ich denke ja, aber ich würde halt trotzdem gerne wissen wollen, warum sie bräunlich ist.
In diesem Falle geht es um Oliven und zwar um Olivenreste, also eigentlich Abfall.
Ja, klar.
Ja?
Ja, okay. Warum nicht?
Danke dir.
»100 Minuten – Die Wirtschaft besser machen«, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Was ist das und was hat das mit Gesichtscreme zu tun? Um das zu erfahren, bin ich nach Zürich gereist, in die ehemalige Löwenbrauerei. Hier sitzt neben vielen tollen Galerien auch der Mikropionierfonds, der Schweizer Start-ups fördert, die den gesellschaftlichen Wandel voranbringen wollen. Hier treffe ich Claudio Reinhardt, den Gründer von GaiaTech. Die Firma will aus Olivenresten neue Produkte herstellen, zum Beispiel Gesichtscremes. Wie das gehen soll, erklärt er mir jetzt. Hallo Claudio.
Hallo Frank.
Es ging bei dir los mit einer Fahrradtour durch Spanien. Erzähl mal.
Ja, ich habe schon immer gerne gereist. Vor allem Spanien hat mich auch kulturell immer interessiert. Und unter anderem habe ich eine Reise mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg von der Schweiz bis nach A Coruña gemacht. Das war eine super Reise und da kam ich auch durch die riesen Olivenhaine, die endlosen Hügellandschaften mit Oliven und habe dann auch die Kehrseite der Industrie gesehen mit eigenen Augen, dass es da zum Teil große Becken gibt, wo der ganze Abfall oder der Nebenstrom, das Nebenprodukt bei der Ölherstellung der Trester gesammelt wird. Und das sind riesen Becken, wo diese braune Masse gelagert wird. Und da kam in mir das Interesse auf, was wird damit gemacht, was könnte man damit machen, wie schädlich ist das für die Umwelt. Und ja, so hat das war mein erster Kontakt mit dem Thema.
Du hast ja schon eine ganze Menge Proben in deinem Kofferraum zurück mitgebracht. Hattest du da schon eine Idee, was damit möglich wäre?
Ja, das kam zu einem späteren Zeitpunkt. Also ich habe dann in meiner Masterarbeit das Thema Oliven aufgenommen. Da ging es eigentlich noch um ein bisschen ein anderes Thema, um Biokohle aus Biomasse, die Kohle, die kann dann verwendet werden in der Landwirtschaft, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Und erst dann habe ich wirklich ins Thema reingegraben und entdeckt, dass Oliven Nebenströme voller Antioxidantien sind. Da gibt es viele Publikationen dazu, viel Literatur. Und ich habe da gesehen, dass eigentlich ein riesiges Potenzial darunter liegt, das im Moment noch schlecht abgeschöpft wird. Und dann habe ich basierend auf diesen Erkenntnissen zusammen mit Professor Laura Nyström an der ETH Zürich Vorstudien gemacht und brauchte dazu Biomasse. Und da war ich mal nach Andalusien gefahren mit dem Auto und habe da Produzenten gesucht, bis ich fündig geworden bin für jemanden, der uns das nötige Material zur Verfügung stellte und musste dann das wieder zurück in die Schweiz transportieren. Ja.
Okay. Was ist das Besondere an diesen Antioxidantien?
Olivenantioxidantien gehören zu den aktivsten natürlichen Antioxidantien, die bekannt sind. Also es sind ganz kleine Moleküle, die sehr stark gegen Oxidation wirken. Und nebst dieser technischen Eigenschaft sind sie sehr bekannt für alle gesundheitsfördernden Eigenschaften. Da gibt es eine ganze Liste von guten Eigenschaften dieser Antioxidantien und das ist eigentlich diese Kombination aus technischer Eigenschaft mit der starken Fähigkeit, Oxidation zu vermeiden und hinzu den gesundheitsfördernden Eigenschaften. Das ist eine super Kombination.
Und einsetzbar vor allen Dingen als Konservierungsmittel?
Ja, sagen wir mal, auch dort muss man unterscheiden zwischen Fokus technische Eigenschaft oder gesundheitsfördernde Eigenschaft. Also wenn man es als Konservierungsmittel einsetzt, dann spricht man vor allem über die Eigenschaft, dass diese Substanzen Lebensmittel länger haltbar machen. Das ist die konservierende Eigenschaft. Und dann gibt es auch die Anwendung, dass man diese Antioxidantien bewusst in Produkte gibt, um gesundheitsfördernde Eigenschaften ins Produkt zu bringen. Und das ist dann eine zweite Anwendung, also separat zu betrachten ein bisschen.
Ihr habt aber Probleme dabei, nämlich zum einen Geruch, Geschmack und Farbe. Mhm. Das, was ihr da macht, also ihr presst, vielleicht nochmal zur Einordnung, so Oliven, wenn man die presst, wenn man Öl draus macht, so 20% ist Öl, 80% ist wirklich diese Tresse, dieser Rest. Mhm. Ihr presst das nochmal und dann wollt ihr es ja hinzugeben an Lebensmittel oder auch in Kosmetik und habt dann aber genau diese Probleme, Farbe, Geruch, Geschmack. Mhm. Wie geht ihr daran?
Also noch kurz zum Prozess. Ja. Es ist korrekt, wir pressen sozusagen den Tresor nochmals aus, um die Flüssigkeit rauszuholen, aber dort sind die Antioxidantien noch sehr verdünnt. Also da muss man noch ein Extraktionsverfahren anwenden, um da einen hochkonzentrierten Extrakt herzustellen, dass wirklich nur die Substanzen, die man im Produkt will, hauptsächlich drinnen sind. Mhm. Und ja, Olivenantioxidantien oder Oliven per se sind eigentlich sehr bitter. Die haben ganz viele Bitterstoffe. Das ist schon mal per se ein Problem für Lebensmittelanwendungen, weil Konsumenten nicht unbedingt bittere Mayonnaise essen möchten. Und da haben wir verschiedene Methoden entwickelt, um damit umzugehen, gewisse Bitterstoffe abzutrennen, Konzentrationen so weit runterzubringen, damit es vom Konsumenten nicht mehr wahrnehmbar ist. Also das ist so ein bisschen ein Balanceakt. Und für jedes Lebensmittel muss das gemacht werden. Bei Farbe und Geruch, das ist für Kosmetik extrem wichtig, aber auch für Lebensmittel, da gibt es auch verschiedene Herausforderungen, die wir mit technischen Mitteln in den Griff zu kriegen versuchen. Und auch dort geht es immer darum, kann man etwas rausnehmen aus dem Extrakt, das für den Geruch, für die Farbe verantwortlich ist, kann man es vielleicht irgendwie verpacken in einer Form, damit es nicht mehr wahrnehmbar ist, die Farbe und der Geruch. Und wie weit kann man mit der Konzentration, mit der Dosierung im Endprodukt eigentlich runtergehen, damit es die gewünschte Aktivität noch hat, aber die Produkteigenschaften nicht zu sehr verfälscht oder beeinflusst.
Als Beispiel hatte man mir gesagt, Mayonnaise wären 0,001% Beimengung. Das ist ja praktisch nichts. Also würde man das noch wahrnehmen, selbst wenn die Bitterstoffe drin sind? Oder ist das so wenig, dass das eigentlich untergeht?
Es ist praktisch nichts. Bei Mayonnaise kann man die Balance finden, dass man die Konzentration so tief hat, dass die Aktivität gewährleistet ist, aber der Geschmack nicht mehr wahrnehmbar ist und die Farbe eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Bei anderen Lebensmittelmatrizen, die weniger eigener Geschmack haben, also weniger diese Bitterkeitsnote überdecken können, dann kann es schon noch wahrnehmbar sein. Also gerade wenn man zum Beispiel als Beispiel Schlagsahne oder ein Joghurt geben möchte, dann kann es unter Umständen auch bei diesen ganz kleinen Konzentrationen noch wahrnehmbar sein.
Okay. Und Kosmetik, ein aufregender Bereich, auch ein Bereich, wo man ja Geld verdienen kann. Mhm. Da ist immer das Problem, das muss alles weiß sein. Genau. Cremes müssen weiß sein oder transparent. Eure wäre braun. So, und das hat sich keiner herangetraut bisher.
Ja, braun muss man auch noch ein bisschen differenzieren. Also die Konsumenten wurden dazu erzogen oder haben es vielleicht in der Vergangenheit so verlangt, dass Produkte schneeweiß sind, keine Abweichung vom Weiß akzeptiert wird. Wenn man unseren Extrakt jetzt zu einer schneeweißen Creme dosiert, in einer Konzentration, die die nötige Aktivität mitbringt, dann ist die Creme nicht braun. Also es ist einfach eine Creme, die leicht getönt ist und das ist für den Industriestandard bereits zu viel. Also der Industriestandard ist nach wie vor schneeweiß, egal ob natürlich oder nicht. Und inwiefern die Kunden, die Konsumenten da flexibel wären, um gewisse Abweichungen zu akzeptieren. Wir müssen uns gewissermaßen an den Industriestandard halten, solange wir mit den großen Firmen zusammenarbeiten möchten, solange sie noch nicht für ein neues Experiment zu haben sind. Ja, das ist noch herauszufinden, wie weit da eine Abweichung toleriert
wird. Aber man könnte aus diesem vermeintlichen Nachteil, der ja eigentlich gar keiner ist, könnte man auch mit ein bisschen Marketing einen Vorteil machen, indem man sagt, guck mal hier, das ist halt naturbelassen. Mhm. So, und es ist halt dann nun mal ein bisschen abweichend von Weiß, aber was Besonderes.
Bräuchte einen Partner mit etwas Mut, ist sicher auch zu finden irgendwann. Bisher hatten wir das Glück noch nicht, eine große Firma zu finden, die bereit wäre für dieses Experiment. Der Einstieg könnte eventuell besser gelingen über kleine Produzenten. Und da sind wir auch damit beschäftigt, da Netzwerke aufzubauen, Tests durchzuführen. Ja. Das ist Work in Progress.
Ja. Viel wichtiger, Wirksamkeit, sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Kosmetik, habt ihr geprüft und hat Prüfung bestanden?
Ja, da hatten wir bereits mehrmals zusammen mit, also jetzt in der Kosmetik, da hatten wir bereits mehrmals sehr, sehr gute Feedbacks, also dass der Extrakt verglichen zu anderen Pflanzenextrakten wirklich super aktiv ist und bei ganz kleinen Dosierungen die gewünschte Wirkung erzielt. Das ist eigentlich sehr positiv. Und dann kommt dann immer das Aber von diesen Tests, die Farbe, der Geruch ist noch nicht perfekt. Aber von der Aktivität her ist die sehr interessant, definitiv. Ja. Und in den Lebensmitteln, da haben wir eigentlich während 3 Jahren im Rahmen eines EU-Projekts ein Projekt von EIT Food gefördert. Phenoliva hieß das Projekt, das an der ETH Zürich geleitet wurde. Da habe ich die 3 Jahre Projektkoordination gemacht und hatte die Gelegenheit, unser Produkt zusammen mit Industriepartnern direkt in ihren Lebensmitteln zu testen. Und da hatten wir auch sehr gute Resultate erzielt, zum Beispiel in Mayonnaise, um die Ranzigkeit zu vermindern, die Haltbarkeit zu verlängern, aber auch in Margarine. Hatten wir sehr, sehr gute Resultate. Also bei ganz, ganz kleinen Dosierungen kann die Margarine dann sehr gut haltbar gemacht werden. Ja. Und ja, also von der Effektivität her haben wir gute Daten. Ja.
Okay. Ihr seid noch im Laborstadium, würde ich mal sagen. Mhm. Das wäre der nächste Schritt, oder? Hin zu einer Serienproduktion?
Wir sind gerade so an der Schwelle zwischen Labor-Pilotstadium. Pilotstadium haben wir eigentlich auch im Rahmen des EIT-Food-Projekts bereits getestet. Da haben wir mehrere Tonnen Oliventrester verarbeitet, mehrere Kilos Extrakt hergestellt. Also die Upscaling-Erfahrung, die haben wir zu einem gewissen Teil bereits gemacht. Und jetzt ist die Aktivität in GaiaTech, dem Startup, organisiert, nicht mehr im EU-Projekt. Und da sind wir jetzt auch mit einem Pilot beschäftigt, um noch den Prozess zu optimieren. Und das passiert im Zusammenhang mit, in Zusammenarbeit mit einer Olivenmühle aus San Marino, ein super Partner, die extrem experimentierfreudig sind. Da haben wir jetzt auch bereits um die 20 Tonnen Oliventrester verarbeitet. Also das ist nicht mehr Labormaßstab, aber auch noch nicht industriell. Der nächste Schritt ist hin zur Serie, also zuerst mal Markteinführung zu schaffen, eine erste Produktserie, wo wir wirklich einen Deal haben, der mal ein erste Verkäufe erlaubt. Also an diesem Punkt sind wir.
Das heißt, er sucht Partner.
Wir suchen Partner, mutige Partner, die freudig sind, Neues zu probieren und schnell ein Produkt rauszubringen.
Ja. Ja. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Danke.
Danke, Frank.
Es werden also Partner gesucht, die nicht nur diese Idee gut finden, sondern auch mutig genug sind, ihr Denken und Handeln in den Dienst der Kreislaufwirtschaft zu stellen. Denn nur so werden wir es schaffen, unsere Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Die Techniken sind da, wir müssen sie nur in Anwendung bekommen. Dazu braucht es Innovatoren wie GaiaTech und Geschäftsmodelle, die verantwortungsbewusst sind und über den schnöden Verkauf hinausblicken und in Ökosystemen denken. Mehr dazu erfahrt ihr auch in unserem Newsletter, den wir begleitend zu dieser Podcast-Serie herausbringen. Abonniert ihn gerne. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und abonniert diesen Podcast. Würde mich freuen. Dann könnt ihr Teil unserer Reise hin zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft sein. In der nächsten Folge geht es um den Wald und um Geschäftsmodelle, die helfen, ihn zu erhalten oder sogar zu vergrößern. Denn wir brauchen ihn, wenn wir eine Chance beim Schutz unseres Klimas haben wollen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG in Zusammenarbeit mit dem Mikropionierfonds. Redaktion Frank Dahlmann. Das Kinderstatement zu Beginn kommt von Leni Dahlmann. Der Migro-Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Migro-Pionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema zukunftsfähige Wirtschaft von 0 auf 100 gebracht werden.